Frauenzimmer. Don't worry, come in.
Zusammen sind wir stärker. Frauensolidarität. Wir sind Sister Resist, zu hören jeden ersten Mittwoch im Monat auf der Radiofabrik.
Herzlich willkommen bei Sister Resist Radio. Die Susi und die Lina.
Hi,
hallo.
Guten Abend. Hey Susi, du machst einfach die besten Jingles. Das ist unglaublich.
Danke, ist aber schon lange her. Mit eurer Hilfe natürlich, ne?
Nein.
Weil da haben wir immer so einen schönen Abend gehabt, wo wir das alles eingesprochen haben, ne?
Naja, aber geschnitten hast du es dann ganz allein.
Genau. Also kurz möchte ich mal erwähnen, wer irgendwas zu melden hat in der Sendung, wir in der Radiofabrik, radiofabrik.at, die Seite, gibt es einen Chat. Und da kannst du irgendwie was anmerken, wenn euch irgendwas nicht passt oder so. Oder whatever.
Es wird natürlich streng zensiert, aber ja. Ich habe jetzt gerade noch eine SMS gekriegt, das mich ein wenig mit offenen Fragen zurücklässt. Deswegen musst du das Reden übernehmen vorerst.
Genau. Also wir haben uns gedacht, wir reden heute über die Refugee-Geschichte. Grundsätzlich, das ist ja, redet eh gerade jeder drüber.
Aber nicht alle kennen sich so gut aus wie Susi und ich.
Genau, also das ist sowieso. Und es hat verschiedene Aktionen gegeben. Dabei war, als erste hat es angefangen mit, dass viele Leute im Zug angekommen sind, ab 31. August. Da war so ein 24-Stunden-Fenster, wo man eigentlich reisefrei plötzlich gehabt hat. Und also zumindest von Ungarn nach Deutschland, das ist ja schon mal was, 24 Stunden und nachher sind natürlich viele nachgekommen nach dem Vorbild. Und irgendwann haben sie die Züge gesperrt und haben, Deutschland hat jetzt auch, glaube ich, hauptsächlich, wenn man Seehofer, der Ministerpräsident von Bayern, wegen dem Oktoberfest halt einfach auch die Züge gesperrt. Und jetzt fangen sie wieder an, schon langsam, Gott sei Dank, dass sie es wieder eröffnen, ein bisschen, dass einzelne Züge fahren dürfen.
Weil Zelte sind nicht Oktoberfest.
Ja, genau.
Entschuldigung, darf ich kurz, bevor du, die Chronologie ist super und ich könnte nicht so wiedergeben, aber was interessant ist daran, dieses Zeitfenster, von dem du sprichst, Deutschland hat Mitte Juli für traumatisierte syrische Kriegsflüchtlinge die Dublin-Verordnung in Bezug auf Ungarn ausgesetzt. Das ist jetzt nicht so überraschend. Andere Länder haben zum Beispiel auch die Abschiebungen nach Ungarn schon länger ausgesetzt oder auch nach Italien. Das Interessante daran ist, dass plötzlich dieser Korridor eröffnet wurde, aber das rechtlich eigentlich eine unklare Situation ist, weil natürlich wurde nicht geprüft, ob das traumatisierte syrische Flüchtlinge sind, sondern man hat gesehen, die Situation in Ungarn, die schon seit Jahren eskaliert und zusehends sich verschlimmert hat, die aber eigentlich schon vor Jahren menschenunwürdige Bedingungen dargestellt hat, hat es notwendig gemacht, dass man einfach sagt, okay, wir können das nicht verantworten, wir müssen unsere Verantwortung übernehmen. Immerhin geht es hier um Leute, die einen Antrag auf internationalen Schutz stellen wollen und es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Antrag begründet ist. Ja. Deswegen hat man dann ja auch nicht so genau trennen können, weil natürlich ist eine Alleinerzieherin aus Afghanistan auch asylberechtigt.
Ja, also die Berechtigung und der, das wird halt dann im Bericht eh festgestellt, viel zu selten, viel zu oft negativ oder viel zu selten das richtig, komplett richtig entscheiden.
Vor allem in der ersten Instanz.
Das ist eh unsere tägliche Arbeit oder deine zumindest. Genau.
Naja, auch deine, weil dadurch, dass die erste Instanz so viele Fehlentscheidungen trifft, ist das Verfahren künstlich in die Länge gezogen und führt zu einer extremen Betreuungsdichte. Und psychischen Belastungen auch bei den Betroffenen.
Also wir haben heute eine Situation, dass syrische Flüchtlinge ziemlich schnell beurteilt werden, also innerhalb von 2-3 Monaten bis ein paar Wochen, also wirklich schnell geht, und dass Flüchtlinge von Afghanistan durchaus 2 Jahre warten. Und das bei Minderjährigen eine normale Zeit ist, bei Erwachsenen weiß ich nicht, ob das auch durchaus länger ist.
Was natürlich auch zynisch ist, gerade bei Minderjährigen, weil das bedeutet auch, dass sie, sobald sie anerkannt werden, schon vielleicht volljährig sind und dann keine Möglichkeit mehr haben auf den Familiennachzug. Außerdem führt es natürlich auch zu Spannungen zwischen den verschiedenen Herkunftslandsgruppen, die da eigentlich konstruiert werden.
Genau. Ja. Tut's natürlich. Einfach, dass man dann das Gefühl hat, dass unsere Volksgruppe oder halt die Syrer sagen, die Afghanen sagen so, gegen die Syrer sind wir halt irgendwie nur zweite Klasse von Einwanderern und was soll das und so weiter. Ne?
Also es wird als rassistische Diskriminierung empfunden.
Ja, wird so, ja.
Es ist ja auch nicht nachvollziehbar, warum Österreich nicht schon lange zum Beispiel einfach prima facie Flüchtlinge aus Syrien anerkennt, ohne ein langes Verfahren überhaupt oder auch ein kurzes Verfahren anzustreben. Mhm. Das Ganze schlingt Ressourcen, die sowieso nicht vorhanden sind, für alle anderen Asylverfahren. Wenn man jetzt aber sich anschaut, dass eigentlich alle Leute aus Afghanistan in erster Instanz positiv beschieden werden und es gibt verschiedene rechtliche Möglichkeiten, wie man das durchsetzen kann. Mhm. Es gibt auch eine Verordnung von der EU, wo man sagen kann, okay, jetzt gibt es so eine Krise in Syrien. Wer es in ein sicheres EU-Land schafft, wird anerkannt. Mhm. Das führt uns eh schon zum nächsten Punkt.
Genau.
Das Ganze beginnt ja erst in einem sozusagen sicheren EU-Land.
Also wie kommen die Leute her? Durch Schlepper also natürlich einmal übers Meer, dann oft in LKWs oder so, wo wir ja diese schlimmen Fälle gehabt haben, wo so viele Menschen da auf der Autobahn, und das war ja nur auch so LKW, und die gibt es ja massenhaft leider und ziemlich traurig. Also,
ja. Obwohl ja eigentlich...
Natürlich eh super, dass irgendwer sie mitnimmt, nur dann, ja, es wäre halt besser, wenn die Reisefreiheit frei wäre in den EU-Ländern, sobald sie halt EU-Boden betreten, weil dann passieren halt solche Sachen innerhalb der EU zumindest nicht.
Voll. Es ist ja auch nicht ganz nachvollziehbar, weil die EU sich eigentlich genau unter der Vision von freien Grenzen gegründet hat und dass das jetzt stückweise wieder abgebaut wird und stattdessen Zäune hochgezogen werden in und um Europa. Und schon lange gab es ja diese unsichtbaren Zäune, also vom Brenner nach Tirol. Ja. Da wurde schon lange kontrolliert und da wurde an der Grenze abgeschoben. Da wurde mit österreichischer Begründung in ein sicheres EU-Land zurückgeschoben. Das ist dann kein illegaler Pushback laut Rechtfertigung. Aber wenn man sich die Situation auch in Italien anschaut, dann muss man sagen, in Italien sind die Zustände für Asylsuchende auch menschenunwürdig, weil in Italien zwar über weite Strecken die Polizei nicht so brutal und schikanös ist wie in vielen anderen EU-Ländern, zum Beispiel exemplarisch Ungarn, aber auch aus Bulgarien gibt es haarsträubende Berichte von Polizeigewalt, die geduldet ist, staatlicherseits. Das ist in Italien offenbar zahlenmäßig weniger das Problem, obwohl natürlich jeder einzelne Fall einer zu viel ist, aber in Italien gibt es dafür große Probleme mit der Unterbringung. Die Aufnahmerichtlinie wird nicht ordentlich umgesetzt. Es gibt nicht für alle Leute im Asylverfahren eine Unterbringung.
Was auch daran liegt, dass in Italien die Krise viel stärker gegriffen hat als in Österreich und wirklich auch die Leute da wirklich auch bedroht sind. Also nicht die Flüchtlinge, sondern die Leute selber, dass da keine Unterkünfte für Obdachlose Inländer sozusagen gibt und das schon ein Problem ist und dann Ausländer dann nur mehr Ressentiments einfach schürt. Ja.
Kurz gesagt, wir werden eigentlich ständig auf irgendwelche anderen Kategorien verwiesen, obwohl das Problem, das eigentlich auch den Mangel konstruiert, diese kapitalistisch verursachte Armut ist. Das ist ja in Österreich auch so. In Österreich gibt es auch ein Riesenproblem mit Obdachlosigkeit.
Ja, sicher.
Jetzt kommen halt noch hinzu, sozusagen, wie es jetzt genannt werden, Transitflüchtlinge, Leute, die in Österreich gar keinen Antrag stellen, sondern von einem der Korridore sozusagen kommen, und denen, die in Österreich einen Asylantrag stellen. Oder auch, wenn es dann geht, ja.
Die Bettlerinnen-Debatte, ja, genau.
Also genau. Es ist insgesamt ein Problem mit Obdachlosigkeit, und weil ich jetzt gesagt habe, in Italien ist die Unterbringung menschenunwürdig. Auch Österreich verstoßt seit mehreren Monaten gegen die Aufnahmerichtlinie, weil die Zustände in Dreiskirchen nicht den Kriterien der Aufnahmerichtlinie entsprechen. Und was jetzt passiert in Salzburg, wo einfach, also ganz sicher ist die Zahl von 65, das war von vor 2 Tagen, Menschen trotz Asylantragstellung keine Quartierszuweisung vom Bund erhalten. Mhm. Österreich hat sie da einfach massiv ins Messer laufen lassen, weil schon seit Monaten bewusst sein musste, bekannt sein musste, wie viele Leute sich aus Griechenland und jeden Tag ankommen in Griechenland und immer in Bewegung bleiben.
Es war einfach ein wunderschöner Sommer, der die Leute übers Mittelmeer geholfen hat und Gott sei Dank viele ankommen.
Und es waren viele Krisen und viele sind noch nicht ankommen. Und innerhalb Europas werden die Grenzen immer dichter gemacht, was einfach auch eben zu diesen Toten innerhalb Europas führt und immer mehr. es gab ja dann auch mehrere Autounfälle, wo man dann erst draufgekommen ist, ah, die haben ja illegal Durchreisende bei sich, also quasi SchlepperInnen. Ja, ja. Und das ist ja auch das, was dann wahrscheinlich diesen Schock auch ein bisschen ausgemacht hat, dass Deutschland diesen Schritt auch gesetzt hat. Waren nicht die 71 LKW-Toten?
Ich glaube, die waren zuerst einmal auf der Autobahn in Österreich.
Genau, aber war das nicht so irgendwie der Auslöser? Weil kurz darauf, glaube ich, hat Deutschland diesen, ja. Also insofern sind
vorher,
sie
das auf der Märtyrerinnen das war ein paar Tage vorher.
Im Kampf nicht gegen Grenzen.
Ja. Naja, aber sie haben ja die Grenzen dann auch wieder zugemacht. Und von dem her, also es war jetzt, wie lange war das offen? 4 Tage. Wo es dann aber am 4. Tag, glaube ich, auch schon die Leute am Hauptbahnhof zumindest nicht mehr in Züge gelassen haben, wo wir dann schon Leute geschaut haben, dass man die vielleicht irgendwo hinbringen kann im Auto, dass sie irgendwie in Saar einsteigen oder so, dass die nicht über den Hauptbahnhof fahren müssen, also dass die
weiterkommen.
Ja, dass sie mit der S-Bahn weiter. Na, das war später, egal.
Ja, ja, es gab eben verschiedene Phasen in dieser ganzen Zeit. Manchmal war was legal, was am Tag drauf schon geahndet wurde. Also zum Beispiel dieser Korridor aus Ungarn nach. Übrigens, Entschuldigung, bevor wir jetzt über das reden, ich wollte noch ganz kurz sagen, mit der Märtyrerin, und das würde ich noch ganz gern mit einem Sternchen versehen. Ja. Es tut mir leid. Rest in Peace. Aber wegen dem Korridor, genau, da gab es einen Konvoi, das war eine super politische Aktion, die dann aber auch nicht geahndet wurde, weder von den österreichischen noch von den ungarischen Behörden. Während später, als Bayern Oktoberfest bedingt die Grenzen akut geschlossen hat, auch ohne irgendwie Österreich. In Österreich ist ja sozusagen auch irgendwie verarscht worden, weil zuerst hat es geheißen, ja, ihr könnt es alle durchfahren lassen, danke ÖBB und alles hat super funktioniert und dritte. Als dann irgendwie diese Anzahl von mehreren tausend eigentlich abgearbeitet sozusagen wäre, hat man plötzlich zugemacht und dann war Österreich konfrontiert mit der Situation von tausenden Menschen, die nicht weiterreisen wollen.
Genau, die weiterreisen wollen, aber nicht weiterreisen können.
Genau, die nicht Asylanträge stellen wollen und die warten dann. Das war ja dieselbe Situation wie am Bahnhof in Keleti, Bahnhof in Budapest. Nur, wenn man so will, gab es wirklich viel Unterstützung von der Bevölkerung. Die Bevölkerung war da eigentlich sehr, ich meine, das ist eh das Beste, was in den letzten Monaten passiert ist, dass es einfach viele Leute gibt, die solidarisch sind mit Leuten, die einfach Menschenrechte haben wollen.
Also mir kommt vor, angefangen hat dieses Cars of Hope, Twitter-Hashtag, angefangen hat das, glaube ich, mit einem Pärchen, das ein Vater mit 4 Kindern, glaube ich, wenn mich die richtig erinnert, nach Belgien gefahren hat, weil da irgendwie schon Verwandte waren. Und die haben sie irgendwie kennengelernt am Straßenrand oder so, also einfach mitgenommen, weil die Vater mit 4 Kindern kannst du halt irgendwie auch schwer irgendwo rennen lassen. Und haben es die einpackt und auch noch, glaube ich, übernachten lassen. Und das ist halt irgendwie in der Presse gewesen. Und das war halt einfach ein ganz normaler Pärchen. Ja? Mhm. Also einfach ein ganz normales Ehepaar. Und die haben irgendwie auch noch angefragt, ob sie dort durch Deutschland durchreisen dürfen. Da haben sie keine Antwort von den Ämtern gekriegt und ob sie einreisen dürfen in Belgien. Also die haben sogar noch so offizielle Anfragen, welche Ämter gestellt. Die haben keine Antwort gekriegt, okay, jetzt müssen wir fahren. Und haben einfach gehandelt. Weil es einfach von offizieller Seite oft nicht genug Antworten gibt.
Das ist eigentlich eine super Idee. Man kann echt bei den Ämtern, glaube ich, irgendeine Anfrage stellen und nachher immer sagen, ich habe eh gefragt, weil Antwort kriegt man fix keine.
Ja, aber ich habe eh
schon
gefragt,
zu spät.
Ist irgendwie, ja.
Naja, aber es ist trotzdem irgendwie gut. Ich habe gedacht, das ist eben eine Notsituation und in Notsituationen werden ja gewisse Ordnungsgesetze außer Kraft gesetzt. Das ist ja jetzt auch so ein Ausnahmezustand, wo dann eben plötzlich gewisse Rechte nicht mehr gelten. Wie zum Beispiel die Aufnahmerichtlinie, die eigentlich vorsieht, adäquate Unterbringung. Im Übrigen, das finde ich echt einen interessanten Punkt, die Aufnahmerichtlinie sagt sogar explizit, also mehrere Möglichkeiten schlägt sie vor, unter anderem schlägt sie vor Hotels. Ich verstehe nicht, warum niemand die politische Forderung einfach jetzt auch im Rahmen von Land gegen Bund oder so, oder weiß ich nicht, oder medial zumindest die Forderung stellt, einfach Hotels anzumieten, weil jetzt haben sie diesen Ausnahmezustand konstruiert, den sie eigentlich herbeigeführt haben, indem sie sich die letzten Monate nicht massiv darauf vorbereitet haben, dass große Fluchtbewegungen und brutale Kriege und Krisen gibt und viele Leute sich auf den Weg machen. Das war ja eben klar. Und hätte man rechtzeitig begonnen mit dem Bau adäquater Unterbringungen und mit dem Aufbau adäquater Sozialeinrichtungen etc.
Es gibt nur leerstehende Häuser in Salzburg,
genau.
Das ist eher ein Riesenproblem.
Aber das ganze System müsstest du ja aufbauen. Du müsstest dann eben mehr Beamte, mehr Sozialarbeiterinnen, mehr Rechtsberatung, bla bla bla.
Ja.
Das Ganze ist eben nicht passiert. Was übrigens auch interessant ist, genau jetzt, ich bin ja in der Rechtsberatung, und genau jetzt, wo wahnsinnig viele Flüchtlinge da sind, steht das Ding eigentlich. Also es passiert wenig. es werden eigentlich kaum Entscheidungen erlassen. Einvernahmen in Salzburg auch keine mehr. Im Juli wurde noch versucht, massiv nach Ungarn abzuschieben. Offenbar war schon länger bewusst, dass es da jetzt bald dicht werden muss. Ist vielleicht der Druck von Deutschland schon kommen?
Oder? Aber Einvernahmen gibt es ja trotzdem, oder?
Es gibt im Zulassungsverfahren wenig Einvernahmen. Also die Einvernahmen im zugelassenen Verfahren kriege ich nicht so mit. Aber ist eh gut, wenn die, ich meine, das wäre eh wichtig, dass da mal was weitergeht, weil da warten ja auch Leute einfach ewig. Das ist eines der Hauptthemen.
Ja. Das haben sie ja irgendwie vor ein paar Jahren schon mal, war das ja so in der Kritik, dass da Leute teilweise schon 7-8 Jahre da waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch der Fall ist, aber das haben sie dann, glaube ich, schon auf 2-3 Jahre reduziert, was ja irgendwie zumindest ein bisschen besser ist, aber auch nicht sehr viel, weil
Also
ist einfach 3 Jahre im Leben gestohlen von den Leuten. Vor allem, wenn sie es dann aufnehmen, okay. Aber wenn sie wieder zurückgeschickt werden, dann haben sie halt einfach 3 Jahre im Leben verloren. Die dürfen nicht arbeiten, das ist auch alles Pensionszeit. Ne? Also rein wirtschaftlich ist es, und es ist ja bekannt, dass Migranten, Migrantinnen, wenn sie mal dann arbeiten dürfen, einfach auch unsere Steuern so zahlen. Ne? Mhm. Also unsere Leute versorgen sozusagen steuermäßig. Ich mein, ne?
Sie werden ja jetzt irgendwie auch reingelegt mit dieser Einladung, sich ehrenamtlich zu engagieren für die Stadt, und es würde ihnen dann so viel bringen im Verfahren. Fakt ist, es interessiert keine Sau im Verfahren. Es gibt andere Kriterien, die da wichtig sind, aber die ehrenamtliche Arbeit. Ich kenne Leute, die haben, und ich meine, die arbeiten wirklich Vollzeit und kriegen dafür, es bleibt ihnen einfach 110 Euro, das ist nämlich die Zuverdienstgrenze, sonst verlieren sie die Mindestsicherung. Und das ist einfach total mies. Also insofern, es bringt dem Staat viel, wenn die Leute lange im Verfahren sind. Es kostet ihnen auch viel. Also ob es jetzt, weiß ich nicht, wie es rechnerisch dann ausgeht. Ja. Fakt ist aber auch, dass die Leute einfach während dieser Zeit extrem fertig sind und in dieser ewigen unsicheren Situation und deswegen auch wenig sonst Fortkommen haben können. Außerdem gibt es ja nur sehr wenig finanzierte Bildungsmöglichkeiten. In Wirklichkeit A1-Kurs und A2-Kurs und dann ist quasi
wenn
Schluss.
Wenn sie arbeiten können, können sie halt die Kurse selber finanzieren. Das macht halt irgendwie mehr Sinn, ne? Irgendwie normal arbeiten zu gehen und selbst einen Kurs für sich zu bezahlen.
Nein, aber was ich eigentlich meine, ist, das ist ja auch so arg, du musst 3 bis 5 Jahre warten und alles, was du kriegst, ist ein A1 und A2-Kurs. Viele Leute sind einfach mit einem Jahr, in einem Jahr fertig mit der Geschichte und würden gern B1, B2, C1 nebenbei noch den Pflichtschulabschluss und vielleicht eine Abendmatura. Das wäre in diesen Verfahrenszeiten alles drinnen. Ja. Das wird aber nicht finanziert, und wenn du das Pech hast, in der Pampa untergebracht zu werden, dann kannst du die Fahrtkosten zu einem Bildungsort einfach nicht leisten. Ja. Und das ist wirklich, also das ist einfach Gewalt, das ist strukturelle Gewalt gegen junge Menschen, die bildungshungrig sind.
Ja.
Oder auch gegen Ältere, aber es ist prinzipiell.
Naja, bei Jungen trifft es jetzt nicht so zu, weil die Minderjährigen zumindest.
Okay, Minderjährige, aber auch Junge. Ich meine,
also,
wenn du 19 bist und Analphabetin, dann wäre es halt geschickt, wenn du erst den Alphabetisierungskurs machen könnte, bla 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 bla.
Ja,
und dann ist eigentlich alles offen. Aber in vielen Gebieten wird kein Alphabetisierungskurs angeboten. Trotzdem, wenn du einen Transfer beantragst, kriegst du ihn nicht. Das wird aber nicht mal bescheidmäßig erkannt, was übrigens auch in der Aufnahmerichtlinie vorgesehen wäre, sondern das sagen sie da halt so, das geht nicht. Ja? Das heißt, du hast auch nicht mal irgendwie ein Rechtsmittel, um gegen diese Gewalt irgendwie dich stark zu machen und auf deine Rechte zu bestehen.
Ja. Jetzt haben wir nur 10 Minuten.
Ich sehe deinen Blick zur Uhr und darum habe ich
schon mal leid
geschwiegen.
Es ist ja meine Aufgabe, dass ich das mache. Ja.
Meine Wasser.
Reden wir noch ein bisschen über.
Oder sollen wir mal ein Lied spielen und durchatmen? Einen Schluck trinken?
Ja, ich spiele mal ein Lied. Genau, weil wir haben ja ganz viele Lieder angefordert von unseren kranken Sisters oder whatever.
Oder Erschöpften oder Faulen.
Erschöpften, Faulen, bei dem Regen nicht raus wollen.
Oder Arbeitenden.
Genau. Und jetzt kommt von Jeans Team Das Zelt. Genau. Ja, welcome back. So, und jetzt die Nina. Genau, und es hat eben diese Hashtag Cars of Hope gegeben. Und
ja, genau, im Zuge dessen.
Du hast dann auch dir gedacht, ja, vor einmal, wohin bist du gefahren?
Naja, wir wollten eben ganz gern wissen, wie die Situation ist an den Grenzen und wie dieser Korridor irgendwie ausschaut. Und wir haben auch gehört, dass es in Obrežje, beziehungsweise wir haben eigentlich zuerst gehört, dass es zwischen Kroatien und Slowenien eine humanitäre und rechtliche Krise gibt. Und es ist passiert, dass an einer Grenze, ich habe ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber so ein kleiner Grenzübergang eigentlich. Bregana, glaube ich. Neben Obreje, also Obreje ist eigentlich auf der Autobahn Richtung Zagreb, wenn man von
Ljubljana
kommt.
Das ist diese Autobahngrenze.
Genau. Ja. Und ein bisschen sozusagen, wenn man draufsteht und Richtung Zagreb schaut, links davon ist eben dieser kleine Grenzübergang und dort ist die slowenische Polizei gegen Flüchtlinge mit Tränengas vorgegangen. Es waren echt brutale Szenen. Außerdem gab es auch von der kroatischen Seite offenbar dort keine adäquate Versorgung und deswegen bin ich mit einem Freund, mit einem Ali, dorthin gefahren und wir haben halt auch Essenspakete und medizinische Notausrüstung irgendwie besorgt.
Also so Pflaster und Verbandszeug und Cremen und
genau, so Kopfweh. Ja, eh. Also ich bin ja auch keine Ärztin, aber ja, vor allem Cremen und Pflaster und so, ja, eigentlich vor allem das, weil weniger so medizinische Sachen. Ja. Und haben so Essenspakete gerichtet und dann sind wir hingefahren und zu dem Zeitpunkt waren die Flüchtlinge, die sich in diesem Bereich zwischen Kroatien und Slowenien aufgehalten haben, überwiegend an der Autobahngrenzübergang Obreje.
Also die sind auf der Autobahn herumgelaufen?
Na, die sind, ja, die sind rechts von der Autobahn.
Auf dem Pannenstreifort.
Na, das ist dort so, weil es eben direkt vor dem nächsten Grenzposten ist. Es ist eigentlich das Niemandsland zwischen dem Grenzposten auf der kroatischen Seite und dem Grenzposten auf der slowenischen Seite. Und in diesem Niemandsland gibt es halt rechts so einen Grasstreifen, wo man auch parken kann ein bisschen und so. Und dort waren notdürftig, also viele sind einfach am Boden gelegen. Es gab wohl einige Zelte, es sind auch mehr Zelte gebracht worden, weil es nach Regen ausgeschaut hat, der dann auch wirklich gekommen ist. Und es waren trotzdem aber nicht genug Zelte für alle Leute. Und da war halt so ein Notlager. Und es wurden, es war unklar immer, wie viele Busse kommen und wann der nächste Bus kommt und wie man weiterkommt einfach durch Slowenien. Und die slowenische Polizei hat die Sache abgeriegelt und verteidigt mit Waffengewalt. Also sie hatten halt die Buffen, ja, mit dieser Polizeigewalt, die sowieso immer im Raum steht. Und
aber die waren in Sichtweite, oder wie?
Die Polizei hat ziemlich aufgerüstet und hat sich rund um das Gitter aufgestellt. Und das Gitter war nicht abschließend, also man konnte rundherum gehen. Okay. Es war kein Käfig in dem Sinn, aber dann ja, links waren halt dann schon die Autos.
Das ist ja kroatisches Gebiet dann, oder war das?
Ich weiß nicht, was es auf der Karte ist. Ja. Es ist irgendwie Niemandsland. Die kroatische Polizei war auch ein bisschen in Sichtweite und hat zum späteren Zeitpunkt auch selber gesagt, dass die slowenische Polizei ein wenig übertrieben agiert und so weiter. Andererseits, es wäre halt irgendwie die Sache der Slowenen und Sloweninnen gewesen, die Busse bereitzustellen für den für die Weiterfahrt. Ja. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und das Essen war eben nicht nötig, das haben wir dann mit anderen Autos zu einer anderen Grenze geschickt. Medizinische Versorgung war auch in dem Fall nicht nötig, weil da war auch schon ein Rotes Kreuz und so weiter. Jetzt haben wir halt viel die Leute informiert über diese Situation, wie wir sie wahrnehmen und ein bisschen auch über die Dublin-Verordnung und so. Eine kleine rechtliche erste Information.
Waren da viele Leute, oder?
Ja, ich würde sagen, da waren zwischen 300 und 500 Leuten. Waren auch kleine Kinder, Frauen sowieso. Es war einfach eine ganz gemischte Gruppe.
Okay.
Und sie waren sehr miserabel untergebracht. Es gab ein paar Pixie-Klos, aber es gab natürlich auch keine Duschen etc. Es gab auch keine Behausung. Und das Essen war halt von irgendwem bereitgestellt. Okay, es war da. War cool. Vom Essen her halt. Also das hat gepasst.
Das ist eher ein Riesending, dass einfach das nur die Freiwilligen gerade machen überall. Ne?
Ja, das war ein bisschen undurchsichtig. Ja. Und es gab aber, zu diesem Zeitpunkt sind halt schon wenig Busse immer weitergefahren und ja, uns geht die Zeit davon. Ich hole total aus. Es gab einfach ein Problem, dass die Leute dort gestanden sind und sie sind nicht weitergekommen. Ja. Und wenn ein Bus gekommen ist, sind eben vorrangig Frauen und Kinder und Syrer und Syrerinnen weitergebracht worden. Und dadurch hat sich auch die Gruppe der nicht-syrischen Flüchtlinge einfach diskriminiert gefühlt. Und es gab einfach Spannungen. Eine Frau war dort mit ihren 4 minderjährigen Geschwistern und mit ihrer Mutter. Und sie warteten damals seit 4 Tagen an der Grenze. Und sie hat dann in der Nacht mal zu mir gesagt, eben, ob die Polizei sie, als der Regen sehr stark war, nicht wenigstens unter diese, da gab es so eine, wie ein Cardboard, oder so. Also die, wo die Grenze halt war, ob sie nicht da wenigstens sich dort vor dem Regen schützen können.
Ja.
Aber die slowenische Polizei war unerbitterlich. Und zu diesem Zeitpunkt ist es dann eben auch zu mehreren Repressionsmaßnahmen gekommen. Und die werden halt jetzt zum Bezahlen. Und deswegen würde ich gerne eine Soli-Party machen. Also inklusive auch der Fahrtkosten im Sinn von Benzin und Mauten. Mhm. Und ich meine, ich werde auch einen Soli-Beitrag leisten. Und der Verpflegungsgeschichten, bla bla bla, wäre es halt jetzt nötig, auch für verschiedene Strafen einen Beitrag zu leisten. Mhm. Und die näheren Informationen über die Party gibt es ein anderes Mal. Und das Lied können wir jetzt auch nicht spielen.
Nö.
Sag zumindest mal durch.
Ja, genau. Ich hätte heute von Fugees No Woman No Cry. Ist aber eh irgendwie auch hauptsächlich von einem Mann gesungen. Ich kann es nur kurz einspielen.
Ich spiele was rein und
ja, aber
auf Wiederhören.
Tschüss. A dedication to all the refugees worldwide.